Moin Moin Logistik, wir begrüßen dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts und freuen uns über einen Kopf aus der Logistik. Ich begrüße gemeinsam mit meinem lieben Marc, moin mein lieber Marc.
Moin zusammen.
Den Forscher und wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Technischen Universität Hamburg, Sebastian Lodemann. Moin mein lieber.
Hi, moin ihr beiden.
Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ich danke auch, freue mich hier zu sein.
Live zugeschaltet via Teams, das ist ja so ein bisschen das neue Normal, dass man sich kaum noch persönlich trifft, sondern alles virtuell passiert, aber das ist natürlich super. Gleich am Anfang würde mich das mal interessieren, was macht man eigentlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter?
Ja, sehr gute Frage. Es ist ja so, also ich glaube, die meisten verbinden ja mit wissenschaftlichen Mitarbeiter Forschung. Tatsächlich würde ich eher sagen, es ist so Mädchen oder Junge für alles. Also zumindest in dem Kontext, wie ich das mache, also wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Institut, an einer Universität, dann ist da ganz viel mit inbegriffen. Ich würde sagen, es gibt drei Hauptsäulen. Einmal, was die meisten sich, wie gesagt, vorstellen können, glaube ich, Forschung. Also irgendwie der Versuch an einem speziellen Thema, wo man Expertin oder Experte für ist, eben tiefer und das Verständnis weiter voranzutreiben. Aber neben der Forschung gibt es eben auch noch einiges anderes. Zum Beispiel die Lehre. Jetzt an unseren Unis gibt es ja auch zum Glück die lieben Studierenden, die schließlich auch betreut werden wollen. Das heißt, insbesondere mache ich auch Betreuung von vielen Abschlussarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Aber auch die Vorlesungen werden von uns WIMIs, wie man kurz sagt, wissenschaftlichen Mitarbeitern mit betreut. Und zu dritt haben, also als dritte Hauptsäule würde ich sagen, haben wir immer unsere Projekte. Heutzutage in der deutschen Forschungslandschaft sind die meisten oder zumindest ein großer Anteil von den Stellen Drittmittel finanziert, wie man sagt. Das heißt, irgendjemand anderes gibt das Geld, um diese Stellen, diese Positionen sozusagen zu ermöglichen. Das ist in meinem Fall beispielsweise das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die ein Projekt aufgesetzt haben, auf dem ich arbeite. Das ist dann die dritte Hauptsäule. Und dann noch darüber hinaus gibt es natürlich immer noch so alles, was anfällt heutzutage in dem Bürosetting, Administratives und so weiter. Eine ehemalige Chefin von mir hatte gesagt, Formulare von der Wiege bis zur Bahre, ne, das bleibt bei uns auch nicht aus. Genau, das würde ich so als ganz grobes Setting bei uns beschreiben.
Forschen tut ihr ja aber auch. Was sind so eure Schwerpunkte am Institut für Logistik und Unternehmensführung?
Ja, also bei uns am Kurz-LogU haben wir eigentlich ein relativ breites Portfolio, finde ich. Aktuell sind besonders prägnant die Themen Risikomanagement, Technologien im Kontext Supply Chain Management, also Technologie, da denke ich an sowas wie Blockchain, in meinem Fall besonders Data Analytics, aber auch besonders prägnant bei uns im Moment das Thema Nachhaltigkeit, wo verschiedene Kolleginnen dran arbeiten. Historisch gab es auch andere Themen, zum Beispiel Komplexitätsmanagement, aber im Moment sind das die genannten, so die spezifischen Bereiche.
Ja, wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Die Herausforderungen sind ja schon ziemlich breit. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, in der Tat, sehr, sehr breit und entsprechend relativ divers ist auch der Arbeitstag. Also strukturell, generell würde ich immer sagen, es ist wie bei den meisten anderen Jobs auch, es ist irgendwie eine Kombination aus Fokusarbeit und Austausch. Besonders bei mir im Projekt ist eben der Fall, dass man sehr viel mit internen und externen Kollegen sich austauschen muss. Also es ist nicht nur zum Glück dieses Elfenbeinturm-Ding, man sitzt alleine in seinem stillen Kämmerchen und kommt irgendwie auf schlaue oder weniger schlaue Gedanken, sondern es ist zum Glück auch, dass man raus in die reelle Welt geht und einfach mit Menschen an Sachen arbeitet. Das heißt, dieses Thema Austausch habe ich relativ viel Kommunikation, aber dann eben auch Fokusarbeit. Was ich bei mir immer, du hattest nach einem typischen Arbeitstag gefragt, in meinem individuellen Fall versuche ich das immer so, dass ich irgendwie am Tag versuche für Austausch irgendwie zur Verfügung zu stehen, aber sowas wie E-Mails immer nur versuche in den Randzeiten zu machen. Das ist was ich an meinem Job auch echt schätze, es ist relativ flexibel. Ne? Also ich bin ja zum Beispiel weniger als ihr jetzt von einem direkten, sag ich mal, Kundenkontakt oder sowas getrieben. Klar, kommen auf mich auch mal spontane Anfragen oder so zu, aber dass ich mal irgendwas innerhalb von 30 Minuten beantworten muss, das kommt selten vor. So dringlich ist das bei uns alles nicht in der Wissenschaft. Das heißt, ich mache meistens morgens einen E-Mail-Slot und abends einen E-Mail-Slot. Die Schattenseite an dem Ganzen ist dann, dass man, keine Ahnung, die neue Kollegen wundern sich immer, von dem Lodemann kriege ich immer E-Mails irgendwie erst um 9 Uhr oder so. Das liegt einfach daran, dass ich dann erst wieder an meine E-Mails rangehe, weil ich vorher das gerne nutze, um sozusagen ein bisschen E-Mails mal auszumachen, mal Outlook auszulassen. Wie gesagt, ein großer Vorzug, finde ich, von meinem Job. Und ansonsten, Würde ich sagen, es ist relativ divers. Inhaltlich hatte ich ja schon gesagt, dass diese drei Säulen, die oben sind, machen so meinen Arbeitstag aus. Ich mache immer am Anfang der Woche eine Wochenplanung und dann versuche ich so meine akuten To-Dos abzuarbeiten. Arbeitspakete im Projekt, meine eigene Forschung an meiner Diss und halt die anderen Sachen, die noch so anfallen.
Ja, total spannend. Wie kamst du zur Forschung? War das schon so ein, sagen wir mal, Kindheitstraum, wahrscheinlich eher weniger, aber irgendwie so als Jugendlicher, dass da großes Interesse war oder absoluter Zufall?
Ja, gute Frage. Also ich sage immer, der rote Faden in meinem Lebenslauf ist echt so eine richtige Schlangenlinie, ne? Also das ist alles nicht so stringent wie das heute, wenn ich das bei meinen Studis sehe, ne? Die haben das ja schon mit 19 ihren kompletten Lebensplan da outgefiggert, wollte ich gerade sagen, in Englisch wieder. Nee, bei mir, ich komme ursprünglich aus dem Luftfahrtbereich, habe da eine Ausbildung gemacht, dann nochmal studiert. Und dann am Ende von meinem Studium, von meinem Master, musste ich mich im Endeffekt entscheiden, gehe ich wieder zurück in die Luftfahrt oder mache ich nochmal was anderes. Und im Endeffekt war dann der größte Treiber für mich, dass ich eigentlich so das Gefühl hatte, ich will nochmal richtig Experte in irgendwas sein. Ich habe ja genauso wie du Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ich sage immer so ein bisschen despektierlich, ich kann ja eigentlich nichts richtig, ne? Also so als Wirtschaftsingenieur. Es hat ja Vor- und Nachteile irgendwie. Ich mag das ja auch, Generalist zu sein. Aber der Nachteil der ganzen Sache ist, du bist ja nie richtig, richtig super tief in irgendwas eingestiegen. Und das war so meine größte Motivation, nach dem Studium nochmal sagen zu können, ich habe dieses eine Thema, da bin ich wirklich so mehr oder weniger an der Cutting Edge, wie man ja so sagt, ne? Ganz vorne mit, da weiß ich, was los ist heute. Können wir jetzt drüber streiten, ob mir das gelungen ist oder nicht gelungen ist, aber das war damals so der Motivator, da hinzukommen.
Ja, cool. Also den Eindruck habe ich bisher jedenfalls von dir, was dein Thema so angeht. Also das auf jeden Fall.
Sehr
Was machst
gut.
du vielleicht noch ein bisschen was Persönliches? Was machst du neben der Forschung? Was sind deine Hobbys oder ist da gar kein Platz neben Forschung und Familie?
Ja, in der Tat, du hast es ja eben schon angebracht, Familie. Also ich musste erstmal googeln, dieses Hobbys, was das bedeutet. Ich hab jetzt zwei kleine Kinder und ein neues Haus jetzt saniert im letzten Jahr. Also das war ja schon, auch das kennst du ja gut, Merlin. Aber das ist schon was wenig Zeit übrig lässt für andere Sachen. Ich versuche das trotzdem umso mehr zu schätzen, wenn man dann diese Sachen hat, ne? Wie das so ist, ne? Im Studium hast du so viel Freizeit, wusstest das überhaupt nicht zu schätzen. Jetzt gebe ich das meinen Studis immer so weiter, ne? Der alte Mann sagt jetzt so, ja, hier, Mensch, schätzt das mal, was ihr noch alles habt, und in ein paar Jahren werdet ihr das nicht mehr haben. Also was mache ich? Ich versuche regelmäßig laufen zu gehen. Das ist immer was, wo ich mich entspannen kann. Dabei noch irgendwie ein gutes Hörbuch auf den Ohren oder ein Podcast, und dann ist das eigentlich immer ganz schon Quality Time für mich. Ansonsten engagiere ich mich noch so ein bisschen im Bereich des effektiven Altruismus. Das ist so eine Bewegung, die sich eben damit auseinandersetzt, wie kann man Gutes tun, von dessen Philosophie ich sehr überzeugt bin, und was auch einfach mit meinem eigenen datengetriebenen Denken sehr konsistent ist. Und da diskutiere ich gerne mit jungen Menschen, die an dem Thema interessiert sind. Ich arbeite an Projekten mit, gehe auf Konferenzen, und das verbraucht auch noch einiges von meiner Freizeit, die so übrig ist. Und vielleicht zu guter Letzt lese ich noch gerne, auch ziemlich weit außerhalb meines eigenen Feldes, weil ich finde einfach Ideen und echte Bildung irgendwie, so als positiven Begriff, echte Bildung, kommt auch aus so einem generalistischen Ansatz, ne? Trotz dessen, dass man ja als Forscher zwangsweise auch irgendwie Fachidiot ist und sein sollte, trotzdem ist das irgendwie was ich als wertvoll empfinde.
Oh ja, das stimmt. Je breiter man sich da irgendwie weiterbildet und je unterschiedlicher der Input ist, den man so hat, ich glaube, desto besser ist auch der Output, den man durch seine eigenen Kreativprozesse auch darstellen kann. Also bin ich völlig dabei. Immer
Das kann ich unterschreiben, ja.
gerne mal aus verschiedenen Seiten des Buchladens mal Bücher mitnehmen.
Ja, genau.
Sebastian, du hast eben schon angeschnitten, du bist so ein Datentyp und Datendenker und das Thema Data Analytics hast du eben auch schon mal gedroppt. Kannst du vielleicht so ein bisschen mehr Klarheit in die Begriffe bringen? Was ist eigentlich Data Analytics? Was hat es mit Big Data auf sich? Und vielleicht auch nochmal das Thema KI so ein bisschen anschneiden.
Oh ja, keine einfache Frage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ich bin jetzt 5 Jahre in dem Job, fast knapp. Ich war auf vielen Meetings, Konferenzen, habe mit Arbeitsgruppen mitgearbeitet, habe wahrscheinlich hunderte Paper, Artikel gelesen. Und das Resultat von dem Ganzen ist, es gibt nicht so ein richtig einheitliches Verständnis. Ich probiere mal mein Bestes für euch, ne?
Ja.
Also, Die Begriffe sind eben ziemlich vage und kontextabhängig. Nehmen wir das Beispiel KI. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Manche denken, wenn ich KI sage, so also an den Terminator, ne, der alles, so das klassische Beispiel, wenn ich mit Menschen rede, die auch gerade nicht so in dem Bereich aktiv sind. Für andere ist schon ein ziemlich dummer Bot, der so mit vorgefertigten Phrasen antworten kann. So, denkt mal an diese, könnt ihr euch noch erinnern an diese Büroklammer aus Microsoft Word, die
Ja,
einem
klar.
Fragen beantwortet hat? So, ist das schon KI? Ist das nicht mehr KI? Eine Aussage, die ich sehr gern mag von Elaine Rich und Kevin Knight, die haben geschrieben, das ist die, ich sage es einmal auf Englisch und einfach so einmal zu übersetzen, The Study of How to Make Computers Perform Things That at the Moment People Do Better. Also das Forschungsfeld, wie man Computer dazu bringt, Sachen zu machen, wo im Moment noch Menschen be drin besser sind. Ne? Was in dieser Definition oder in dieser Beschreibung eben drinsteckt, ist, alles, was wir sozusagen gelöst haben, ist nicht mehr KI. Zum Beispiel, wenn ihr mit Leuten geredet hättet vor 20, 25 Jahren, die hätten ja schon, also der erste Schachcomputer, ja, das ist ja unglaublich, so der Meilenstein der künstlichen Intelligenz erreicht sozusagen. Und was ist es jetzt? Wenn du jetzt ein Kind fragst oder einen Jugendlichen, ja, jedes Handy hat halt einen Schachcomputer, ist halt normal, ne, dass irgendwie Computer sind halt gut im Schachspielen, das ist nun mal so. Und ist das künstliche Intelligenz? Würden wahrscheinlich viele sagen, oh, ist jetzt nicht so beeindruckend. Ne? Um ein bisschen konkreter zu werden und auf die Begriffe mal einzugehen. Also man unterscheidet in starke und schwache künstliche Intelligenz. Die schwache KI ist das, womit sich die meiste Forschung aktuell beschäftigt. Die schwache KI im Sinne von die Lösung konkreter Anwendungsprobleme. Dafür werden eben Methoden aus der Mathematik und Informatik genutzt. Die Systeme sind meistens zur Selbstoptimierung fähig und können eben ein spezifisches Problem lösen. Die Abgrenzung logischerweise von der schwachen ist die zur starken KI, auch AGI, Artificial General Intelligence genannt, die eben vollumfänglich und aufgabenübergreifend besser ist als die menschliche Performance in diversen Bereichen. Und davon sind wir einfach noch weit entfernt. KI-Experten sind sich uneinig, wie weit, aber es ist noch weit dahin, bis wir das können. Du hattest noch den Begriff Big Data genannt. Das wird verstanden als die großen Datenmengen, die entstehen in unseren digitalen Prozessen Tag für Tag auf den verschiedensten Wegen. Von strukturierten Daten, die ihr zum Beispiel in einem CRM oder ein ERP-System generiert und nachhaltet, bis hin zu unstrukturierten Daten, zum Beispiel Posts, die Kunden euch auf die Facebook-Seite schreiben. Auch alles das sind im weitesten Sinne Daten, die entstehen durch unser Zusammenleben, zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren und die irgendwo digital bestehen. Und all diese Daten sind eben prinzipiell auswertbar und nutzbar. Und da sind wir dann beim Data Analytics, was du genannt hast. Dieses Data Analytics nutzt verschiedene Verfahren, um aus den Daten, wo ich eben nur Beispiele genannt habe, wo es natürlich hunderte weitere von Kategorien gibt, um aus eben diesen Daten, die per se erstmal keinen Wert an und für sich haben, aber wenn ich sie analysiere, wenn ich sie zusammentrage und in den Kontext setze, dann werden sie entscheidungsrelevant, und dann kann ich da eben auch wertschöpfende Informationen daraus generieren. Ja, das war jetzt so der Versuch, mal die Begriffe so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Wie gesagt, wenn du fünf Wissenschaftler fragst, kriegst du sechs verschiedene Definitionen, aber ja, ich hoffe, es hat weitergeholfen.
Ich finde ja, und ich finde es auch immer cool, dass wenn wir über KI sprechen, jedes Mal ausnahmslos der Terminator erwähnt wird.
Das ist einfach so, das ist in den Köpfen drin, ne? Das ist
Ja.
ja bei mir auch.
Du hast gerade auch Wertschöpfung von Daten gesagt. Wie entsteht denn eigentlich ein Wert unserer Daten im Unternehmen?
Ja, super Frage, weil das ist ja eigentlich das Spannende, ne? Das ist ja eigentlich das, warum Unternehmer und Unternehmerinnen Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ist ja nicht nur so ein, ist ja mal ganz interessant, sondern am Ende ist halt immer die Frage, okay, wie kann ich da irgendwie Nutzen draus ziehen? Wie kann ich das irgendwie wertschöpfend einbringen in mein Unternehmen? Und wie entsteht dieser Wert? Also eine pauschale Antwort würde ich darauf nicht geben. Theoretisch sind nämlich der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben so viele Möglichkeiten, diese Daten zu nutzen. Und das Coole an diesem Forschungsfeld ist einfach, dass es so weit ist und so interdisziplinär auch, weil man eigentlich so viele verschiedene Daten für so viele verschiedene Anwendungen nutzen kann, was ich sehr cool finde. Ich würde mich fragen, was ist eigentlich Wertschöpfung? Und Wertschöpfung kann eben aus verschiedensten Perspektiven entstehen. Man kann komplett neue Produkte irgendwie über diese Daten erschaffen. Man kann neue Prozesse entstehen lassen, die man irgendwie verkaufen kann oder für einen Kunden nutzbar machen kann. Also grundsätzlich würde ich sagen, mehr Euro über irgendwas generieren, mal ganz simpel ausgedrückt. Ne? Neue Produkte, neue Prozesse, irgendwas, was es vorher noch nicht gab, über diese Daten entstehen lassen. Eine andere Möglichkeit für Wertschöpfung ist aber auch, effizienter zu werden. Also sagen wir mal, mehr Output pro Euro. Auch das ist ja Wertschöpfung in dem Sinne. Und das ist eben auch sehr oft der Fall, wenn wir Daten nutzen, dass wir effizienter in unseren Prozessen werden. Oder auch sowas wie im Englischen sagen wir intangible value, also was nicht direkt greifbar ist, wo man nicht direkt einen monetären Mehrwert zuordnen kann, was aber trotzdem einen indirekten Mehrwert hat. Zum Beispiel höhere Transparenz, bessere Kommunikation, also mittelbare Wertschöpfung, würde ich sagen. Und all diese Beispiele können eben durch Daten unterstützt oder initial auch einfach erschaffen werden, von groß bis klein. Um mal ein bisschen was Konkreteres zu sagen, es gibt sowas wie prädiktives Risikomanagement. Also auch ein sehr aktuelles Beispiel in Zeiten von kriegsbedingten und pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten, natürlich auch für euer Business Model. Dass ich sozusagen voraussagen kann, dass ich verschiedenste Datentypen zusammenziehe und daraus im Ergebnis eine Risikoabschätzung machen kann. Was kommt dort auf mich zu bei diesem bestimmten Produkttyp? Kann es da irgendwelche Ausfälle geben? Spannendes Feld, da fließt relativ viel Forschung rein. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass wir auch im Risikomanagement aktiv sind. Da werden wir in Zukunft noch viel, viel schlauere Systeme haben, die uns vielleicht besser vorwarnen können, wenn irgendetwas ansteht. Natürlich auch im kleineren Maßstab. Also es gibt einfach eine große, große Bandbreite möglicher Nutzungspotenziale für diese Daten.
Gib doch mal ein Beispiel. Wie und wofür sollten wir unsere Daten nutzen?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, sich zunächst einmal strategisch Gedanken zu machen, in welchen Bereichen das am sinnvollsten möglich wäre. Also ich glaube, das habt ihr ja durchaus auch schon mal gemacht, wenn ich so ein paar Jahre zurückdenke, dass man sich mal überlegt hat, okay, wo entstehen bei uns Daten und wo kann man diese Daten vielleicht sinnvoll nutzen? Ich habe vor, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal mit Merlin drüber geredet habe, aber es ist bestimmt auch schon 2 Jahre her, mal ein Data Analytics in Supply Chain Management Canvas veröffentlicht. Das lehnt sich an diesem Business Model Canvas, wenn euch das vielleicht was sagt, wo man eben strukturiert durchgeht, was für mögliche Anwendungen gibt es eigentlich. Also ein Use Case sozusagen und die Wertschöpfung, die wir eben schon diskutiert haben, zu analysieren und dann die verschiedenen Stakeholder-Konstrukte darum zu analysieren, die Wertschöpfungsmodalitäten zu analysieren. Wenn ich an euer Geschäftsmodell denke, finde ich besonders spannend, ein Element, das ich vorhin erwähnt hatte, dieses Daten zu Produkt werden zu lassen und das wiederum Kunden zu verkaufen. Also ihr seid ja viel tiefer in eurem Geschäft drin als ich, deswegen habt ihr bestimmt viel bessere Beispiele als ich. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es eben attraktiv ist für Kunden, eine möglichst große Transparenz einfach über ihre eigenen Lieferketten zu haben und ihr da ja ein zentrales Element drin seid. Wenn es euch sozusagen gelingt, möglichst gute Transparenz, Stichwort irgendwie Ankunftszeiten, Verspätungen und so weiter, möglichst in Real-Time irgendwie zu den Kunden zu spielen, finde ich, das ist ein super wertschöpfendes Element. Zum Beispiel ich finde das ja super, ne? Dass wenn ich irgendwo hinklicken kann, wenn jemand mir was liefert und ich sehe sozusagen in Echtzeit, okay, das verschiebt sich nochmal, das ist das, der ist noch 7 Stops weg oder sowas, ne? Das finde ich als Privatperson toll und das gehe ich fest davon aus, dass das auch für den Unternehmen ein Mehrwert ist, eine maximale Transparenz zu erhalten über euch als Mittelsmann sozusagen.
Und was braucht es eigentlich dafür in so einem Unternehmen? Reicht es, wenn man einfach einen ganzen Haufen Daten hat oder braucht man noch viel mehr Grundlagen?
Ja, der berühmte Haufen Daten, das hast du sehr schön gesagt. Ja, das ist ja super verbreitet in den Unternehmen, ne? Dass einfach gesagt wird, komm, wir sammeln mal. Ne? Und dann werden fleißig Daten gespeichert, teilweise über Jahre, bevor sich irgendjemand mal Gedanken macht, können wir damit überhaupt irgendwas anfangen. Also die Antwort ist natürlich ja, um Data Analytics zu machen, brauchst du auch die Daten, aber du brauchst auf jeden Fall auch mehr. Was aus meiner Sicht so ein bisschen unterschätzt ist, ist dieses Thema datengetriebene Kultur, was ich bei euch auch schon wahrgenommen habe und was ich echt cool finde und bemerkenswert sozusagen, ist auch ein kleines Element, Nebenelement in meiner Forschung, wo ich aber auch wirklich festgestellt habe, dass es ein zentrales Element ist, diese Perspektive von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, Daten und die saubere Erhebung von Daten ist irgendwie von Wert in unserem Unternehmen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, was wirklich überhaupt nicht selbstverständlich ist. Oft wird ja Daten eintragen so als nerviger Nebenjob noch gesehen, so, ne? Und dann muss ich das auch noch nachhalten. Das ist doch eigentlich, interessiert doch keinen und ist doch eigentlich abgeschlossen, der Prozess schon. Warum muss ich das jetzt noch einmal alles eintragen in diese blöde Standardmaske? Und diese Maske ist so und so blöd aus dem einen oder anderen Grund. Einfach dieses Verständnis, was auch in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verankert ist, zu sagen, wir haben, es können aus diesen Daten Mehrwerte für uns alle hier im Unternehmen entstehen. Und dann noch einen Schritt weiter zu sagen, es ist eben nicht mehr der Standardfall, dass ich eine Bauchentscheidung treffe, sondern, also mein Lieblingszitat ist ja in dem Kontext immer dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Warum machst du das? Warum machst du das eigentlich so? Ja, das habe ich schon immer so gemacht. Ne? Das hat mein Vorgänger schon, seit 20 Jahren mache ich den Prozess jetzt so. Und diese Phrase wegzulassen und zu sagen, statt die neue Standardfrage einzuführen, haben wir da vielleicht irgendwelche Daten für, die uns bei dieser Entscheidung helfen könnten? Oder haben wir irgendwelche Daten, die diesen Prozess besser machen könnten? Und diesen Switch in der Herangehensweise, im Mindset, ist was man nicht einfach messen kann, aber was unglaublich wertvoll ist, finde ich, weil diese langfristigen Konsequenzen daraus zu sagen, die Kollegen gehen sozusagen mit dieser Einstellung an Probleme heran, ist unglaublich wertvoll, meiner Erfahrung nach. Ja, und dann hast du natürlich diese, sag ich mal, ein bisschen härteren Sachen, eine gute und konsistente Datenlage, Single Point of Truth, sagen da viele, dass man sagt, wir haben irgendwie einen konsistenten Datensatz, der zueinander passt, der miteinander übereinstimmt. Wir haben standardisierte Prozesse, wie diese Daten eingetragen und nachgehalten werden. Software, die diese Daten transparent macht und auswertet. Aber das würde ich eigentlich gar nicht so sehr betonen, weil das sind alles sozusagen Punkte, die im Nachgang kommen. Wenn du nicht dieses grundsätzliche Mindset bei den Leuten hast, wenn du nicht den Willen hast, das zu tun, dann kannst du die tollste Machine Learning Software auf deine Daten draufschmeißen und das wird am Endeffekt nicht erfolgreich sein.
Junge, das klingt ganz schön komplex. Wie sollte man so ein Thema überhaupt aufgleisen?
Es ist es in der Tat. Du hast vollkommen recht. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht wert, ein paar hundert Seiten Dissertation drüber zu schreiben. Aber ich würde grundsätzlich an das Thema grob wie folgt dran gehen. Also ich versuche euch mal so einen generellen Ansatz zu beschreiben. Am Ende muss man natürlich auch immer dazu sagen, es ist einfach sehr individuell. Die meisten, vielleicht den Vorsatz noch, bevor ich zu dem Vorgehen komme. Die meisten sind immer so ein bisschen enttäuscht, weil Data Analytics am Ende ist auch viel, viel langweiliges Data Cleaning. Also Daten sauber machen und auswertbar machen. Und viele sind immer dann heiß und wollen loslegen und wollen anfangen. Und dann kommt so einer der Standardsätze, den mir ein Professor vor Jahren gesagt hat, so 80% von so einem typischen Data Analytics Projekt ist nur die Daten sauber machen und die Daten auswertbar machen. Was nicht sexy ist, was nicht viel Spaß macht, was nicht cool ist und was keine direkt messbaren Ergebnisse generiert. So, ne? Und über diesen Punkt muss man halt hinwegkommen und sich so ein bisschen durchbeißen und dann kommt man zu den spannenden Sachen. Also ich versuche zu vermitteln, dass man so ungefähr grob an das Thema wie folgt grundsätzlich drangehen kann. Der erste Punkt ist das, was ich vorhin schon versucht habe, so ein bisschen anzureißen, kulturell prägen. Und da ist eben super wichtig, dass das auch vorgelebt wird. Bei Merlin haben wir auch schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass es einfach so gesehen wird, dass auch die Geschäftsführung, die machen das auch so, ne? Die sagen auch nicht, ey, wir machen das jetzt so, weil ich da gerade Lust drauf habe. Nee, die sagen auch, das ist irgendwie unsere Herangehensweise für Probleme. Und diese Kultur zu etablieren, ist super wertvoll. Als zweiten Schritt würde ich dann möglichst, mein Denglisch ist heute wieder ganz schlimm, ne? Also low-hanging fruit, sagt man ja so. Ne? Also gibt es da einen schönen deutschen Begriff für, die niedrig hängenden Früchte, hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, ne? Naja, wie dem auch sei. Also die leicht erreichbaren Ziele und Mehrwerte irgendwie zu identifizieren, wo man schnell Ergebnisse sehen kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieses demotivierende 80% Datensauber machen, das so versuchen zu reduzieren und zu finden, wo kann man eigentlich schnell vielleicht einen Mehrwert identifizieren und umsetzen. Das dann als Pilotprojekte schnell umzusetzen, die Leute mitzunehmen und zu zeigen, okay, guck mal, das ist irgendwie cool. Und wenn man dann zeigen kann, das ist cool, das bringt einen Mehrwert und das macht idealerweise vielleicht sogar deine Arbeit ein bisschen leichter, dann dann als letzten Schritt das versuchen, größer zu machen, hoch zu skalieren und dann den Prozess wieder von vorne zu starten. Das würde ich so als generellen Prozess beschreiben, der für die meisten anwendbar ist.
Aber das kann ich total nachvollziehen. So ein paar Auswertungen mit Power BI haben wir ja auch gemacht und der größte Teil ist einfach rauszusuchen, welche Daten brauche ich, woher kriege ich die und was muss ich damit noch anstellen, damit ich überhaupt was damit anfangen kann.
Du sagst es, exakt so ist es. Ja.
Und vielleicht noch so ein bisschen als Ergänzung zur Motivation, das, was mich immer antreibt dabei, W. Edward Deming, glaube ich, ne, der ja mal gesagt hat, hast du keine Daten, bist du nur ein Typ mit einer Meinung. Und das finde ich ist halt gerade so für Diskussionen im beruflichen Kontext extrem wichtig, dass man halt einfach auch die Datenhoheit hat, damit auch so ein bisschen Informations- und vor allen Dingen die Deutungshoheit. Das ist etwas, weswegen ich immer davon überzeugt bin, dass der ganze Aufwand für jede Auswertung, wenn die Fragestellung intelligent ist, ne, lohnt sich der Aufwand, weil das, was am Ende im besten Fall bei rauskommt, ne, ist unfassbar viel wert.
Absolut, absolut. Und dann ist halt auch dieses Thema weg, so, wenn zwei Meinungen gegeneinander halten, was du sagst, ne, dann ist halt immer so, ja, okay, und wie kommen wir jetzt weiter? Am Ende sticht dann halt irgendwie deine Position oder so, ne, dass du sagst, okay, ja gut, ich bin halt hier nun mal Führungskraft und meine Meinung ist deswegen wichtiger als deine Meinung. Aber wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein besseres Verständnis von den Daten hat und sagen kann, ja, okay, cool, dass du so eine Meinung hast, aber guck mal hier, A, B, C, D und aus den Gründen sieht das eigentlich so aus, dann ist das eine komplett andere Diskussionsgrundlage.
Mhm. Aber das ist ja dann auch eine geile Diskussion, wenn man wirklich auf Datengrundlage sich die Fakten um die Ohren haut, ne? Und nicht einfach nur sagt, ja, das fühle ich jetzt aber so.
Ja, da vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis. Wir hatten früher einen Kunden, da habe ich gerade hier angefangen, und der hat uns einmal Anfang des Jahres immer ranzitiert. Da mussten wir dann quasi auflaufen, immer Teamleitung und jemand aus der Geschäftsleitung, und dann wurden uns also so die Leviten gelesen. Ja, da gab es so ein Feedbackgespräch. War überhaupt nicht freundlich, so im Großen und Ganzen. Und im ersten Jahr, als ich das machen musste, durfte, wie auch immer, ne, hieß es denn so, ja, Mensch, also im Großen und Ganzen, ja, passt ja alles, ne, aber die Verspätung, das nimmt bei euch überhand, das ist echt, also das geht so nicht. Und dann guckten wir beide uns an und dann, was für Verspätung, so. Also wir haben nichts mitgekriegt, dass das irgendwie überdurchschnittlich wäre. Und sind dann quasi so, ja, abgefertigt worden. Dann sind wir dann zurück ins Büro, haben im Auto noch drüber gesprochen, ob irgendwie was aufgefallen ist. Nee, nichts aufgefallen. Dann haben wir alle Sendungen dieses Kunden per Excel getrackt. Das heißt, wir haben wirklich genau geschaut, wie pünktlich sind wir und. Das war mega aufwendig, weil das im alten TMS gar nicht möglich war, das irgendwie abzubilden und so. Das musste alles manuell passieren. Nach 3 Monaten haben wir uns das angeschaut, haben festgestellt, dass wir unfassbar pünktlich sind. Also wir hatten irgendwie eine Pünktlichkeitsrate von über 97% bei den Fahrten. Und dann habe ich den Kunden angerufen und habe gesagt, also wollte erzählen, dass wir jetzt die letzten 3 Monate das mitgetrackt haben. Und das aus denen kann ich nur sagen, ist alles gut. Da sagt er zu uns, ja super, wenn Sie Ihre Probleme in den Griff gekriegt haben, dann ist ja alles fein. Und ich dachte, es gab ja gar keine, wir haben ja gar nichts verändert, wir haben ja nur mal hingeguckt. Und also kann man jetzt immer sagen, ob es dann ein Bias gab, irgendwie, weil die Disponenten sich selbst kontrolliert haben oder so. Aber es war wirklich original auch vorher so, dass keiner wusste, was mit Verspätung gemeint war. Ein Jahr später wieder bei dem Kunden erzählt er uns, ja, alles soweit auch okay, aber die Schäden, die bei euch sind, ne, das nimmt ja überhand. Und dann, was denn für Schäden? Wir wieder da, genau das Gleiche, ne? Wieder 3 Monate mitgetrackt, festgestellt, dass da nichts irgendwie überdurchschnittlich ist, sondern alles im Bereich des Normalen ist, und gab wieder das Gespräch. Und da war mir halt klar, wir brauchen deutlich mehr Daten in der Logistik, damit wir anfangen, uns über Probleme zu unterhalten. Dass man dann nämlich auch hingehen kann und dann halt, wenn es heißt, ja, ihr kommt immer zu spät, dass man dann fragen kann, erstens, was heißt immer? Und zweitens, was heißt überhaupt zu spät? Oftmals die Frage der Definition. Und dann fängst du an, über wirklich reale Dinge zu sprechen und nicht über dieses, ich habe das Gefühl, dass. Und man fängt dann halt auch an, dass man über Prozessverbesserung sprechen kann und nicht immer nur über, wie kann es billiger sein, sondern wir können günstiger, dafür müssen wir aber bestimmte, sagen wir mal, Schwachstellen im System irgendwie aushebeln und verbessern. Und dafür sind Daten einfach gut. Also es gibt so viele Anwendungsbeispiele in der Logistik, wo ich sage, also wir brauchen noch tausendmal mehr Daten als jetzt, weil da liegt ein riesengroßer Hebel. A, für weniger Stress im Dispo-Alltag, ne? B, für ein faireres und besseres Miteinander und vor allen Dingen für nachhaltig sehr, sehr resiliente Supply Chain Strukturen. Anders kann man das heutzutage eigentlich gar nicht beschreiben. Genau darum geht's halt. Ne? Deswegen, also Daten auf jeden Fall, großartiges Thema.
Und da sind wir auch wieder bei Transparenz, weil wenn du nachweisen kannst, wie pünktlich du eigentlich warst, dann brauchst du dir auch sowas nicht vorhalten lassen. Aber
ja, ich finde auch ein super Beispiel.
Kann sicherlich auch viel falsch machen. Wo sind denn so die bekanntesten Stolpersteine in dem Bereich?
Ja, also es gibt natürlich einige. So ungefähr die Studien, die ich gefunden habe, sagen ungefähr 2/3 aller derartiger Projekte scheitern. Muss man wieder definieren, was heißt scheitern und so. Also erreichen nicht das ursprünglich definierte Ziel. Also schon eine bemerkenswerte Zahl. Ich bin da relativ tief in diese Erfolgsfaktorenforschung eingestiegen, wo es auch Kritik dann gibt und so, aber damit langweile ich euch jetzt nicht. Ich versuche mal die Primären euch aufzuzeigen. Also was sind sozusagen CSF nennen die das, ne? Critical Success Factors. Woran scheitern diese Projekte oder was ist relevant, um sie zum Erfolg zu bringen? Ein Aspekt, was ich vorhin schon gesagt habe, ist das Thema Datenaufbereitung. Die meisten schaffen es eben nicht über diesen Hügel zu sagen, okay, wir halten diesen Schmerz durch von den 80% der Zeit, des Zeitaufwandes, um durchzuhalten, bis du einen sinnvollen und auswertbaren Datensatz vorliegen hast, weil das einfach demotivierend ist. Und die meisten Menschen bei Data Analytics an coole Grafiken denken und so, ne, und mal ein bisschen so rumspielen und dann kommen irgendwie spannende Sachen raus, aber es ist eben auch viel, zähe Arbeit, die da vorliegt. Also das sind so die harten Anforderungen, Data Availability, sag mal, also erstmal die Daten verfügbar haben und Data Quality, Daten in der ausreichenden Qualität nutzbar haben. Dann einer der, ich glaube, der Platz 1 der relevanten Erfolgsfaktoren ist, dass es keinen ausreichenden Top-Management-Support gibt, heißt das in der Literatur. Also, dass eben gesagt wird, ja, also dass das so Inselprojekte einfach sind. Dass gesagt wird, ja, komm, hier versuchen wir jetzt mal irgendwie was mit Analysen zu machen, aber das kommt nicht, wird nicht von ganz oben unterstützt. Dass eben die Geschäftsführung, CEO, wer auch immer das in dem Kontext ist, nicht mit wirklich Herz dahinter steht und sagt, ja, das ist irgendwas, was ich vorhin mit diesem Kulturthema angebracht habe. Das ist was wir grundsätzlich weitertreiben wollen und wo wir mit Herzblut reinstecken und am Ende natürlich auch Geld reinstecken und Ressourcen reinstecken. Das ist wird als wichtigster Erfolgsfaktor benannt. Damit im Zusammenhang steht so dieses Strategic Alignment, also die Anpassung an die Strategie, dass es irgendwie konsistent ist mit dem, was das Unternehmen insgesamt versucht zu erreichen. Also dass es nicht gegenläufig ist, sag ich mal, du kommunizierst, das sind eigentlich unsere wichtigsten Ziele, A, B und C, aber die Datenanalysen finden eigentlich in ganz anderen Bereichen statt. Auch das ist für die Menschen schwierig nachzuvollziehen oder wahrzunehmen. Und dann vielleicht noch ein Beispiel, zwei habe ich noch. Ein Product, ich habe immer nur die englischen Begriffe, ne? Sorry. Also Product Champion, sagt man, also dass es jemanden gibt, der dafür einfach das Projekt sozusagen für sich vorantreibt und sagt, ich bin der Besitzer von dem Ding. Das ist mein Baby. Ich mach das. Und diese Product Champions sind einfach Erfolgsfaktoren, weil neben dem Faktor von oben, dass jemand das unterstützt aus dem Top-Management, muss es eben auch jemanden auf operativer Ebene geben, der das Ganze mit Herzblut durchführt und es über diesen Hügel der 80% Schmerz bringt. Und ein letztes Beispiel vom Stolperstein ist auch, glaube ich, so mein Lieblingsbeispiel, die Involvierung der späteren Nutzer. Wird ganz oft vergessen, wird auch in ganz großen Unternehmen, wo solche Projekte zig Millionen kosten, wird das leider auch noch vergessen, dass eben tolle Analysen gemacht werden und da sind super smarte Data Scientists, nennt man die dann ja, ne, die hochbezahlt sind und ganz schwierige Modelle aufbauen. Und dann soll das Ganze umgesetzt werden und dann wird es irgendwie in die Hände gegeben von denen, die später mit diesem Modell arbeiten sollen und die meinetwegen irgendwelche verbesserten Vorhersagen damit mit diesem Modell machen sollen. Und dann fangen die das an zu nutzen, dann stellt sich irgendwie raus, ja, das ist ja schön und gut, aber es ist überhaupt nicht abgestimmt mit unserem Alltag. Mhm. Es bringt uns gar nichts, weil wir arbeiten so gar nicht. Und da habe ich, also diese Beispiele gibt es, das denke ich mir nicht nur aus. Das ist in meinen Interviews genauso rausgekommen, dass eben die ernüchternde Erkenntnis ist, ja, die hat einfach niemand vorher gefragt. Ne? Da haben sich die ganzen schlauen Häuptlinge zusammengesetzt und irgendwas super Kluges ausgedacht und teuer entwickelt. Aber niemand hat die späteren Nutzer von dem Modell mal gefragt, bringt euch das eigentlich was? Oder was würde euch denn vielleicht helfen in eurem Job? Ne? Also dieses Thema Involvierung der späteren Nutzer, auch ganz wichtig.
Wieder schön an der Praxis vorbeigebastelt, ja, man kennt es.
Genau.
Wir hatten ja eben so ein bisschen auch schon über Herausforderungen in der Logistik gesprochen. Ne? Was ist so deine Sicht auf die Logistik? Was sind eigentlich die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen?
Ja, also ihr seid ja auch da wieder deutlich tiefer drin als ich. Ne? Ich bin ja immer so ein bisschen aus so einer außenstehenden Perspektive. Aber das muss ich wahrscheinlich sagen, mit meinem Projekthintergrund sicherlich eins der zentralen Elemente aus meiner Sicht ist die Digitalisierung, was ja auch für alle anderen Branchen und Bereiche so gilt, aber sicherlich auch, und ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, vielleicht insbesondere für die Logistik. Da würde mich eure Meinung auf jeden Fall mal interessieren. Also ich würde definitiv die Hypothese aufstellen, dass Digitalisierung so Top 3 Herausforderung ist, aber ob es überproportional im Vergleich zu anderen Branchen ist, das kann ich nicht beurteilen. Meint ihr?
Ja, definitiv werden wir uns mit, also ich glaube, die Top 3 bestehen sogar komplett aus Digitalisierungsthemen. Also, ja. Im weitesten Sinne, ne? Also wenn ich jetzt das Thema New Work als Digitalisierungsthema noch mitnehme, dann definitiv, weil ganz oben ist natürlich das Thema Fachkräftemangel. So, Fachkräftemangel hat einen Grund. Das ist ja jetzt keine Urgewalt, die auf uns niederprasselt, sondern es ist ja ein ganzes Stück weit selbst gemacht. Also die Branche hat ja über Jahrzehnte hinweg sich entwickelt und das ist ja am Ende ist das die Summe aller Entscheidungen und aller Verhaltensweisen, die dazu führen, dass halt eine Kultur in der Branche Einzug erhalten hat, die am Ende natürlich dafür sorgt, dass, wenn sich Menschen das aussuchen können, dann die Branche eher gemieden wird, sagen wir mal so. Also das Thema New Work, glaube ich, hilft oder würde der Logistik zumindest weiterhelfen, um ihren Ruf als sagen wir mal, gute Branche, coole Branche, spannende Branche auch so ein bisschen zu retten und auch wieder so ein bisschen reinzuwaschen, weil im Prinzip ist die Logistik eine großartige Branche. Man kann richtig viel bewegen, man kann ganz spannende Dinge erleben. Wir haben sehr abwechslungsreiche Berufsfelder da und so weiter. Das müssen wir nur noch mal so ein bisschen hübsch machen, weil ich sag mal, am Ende ist es ja so, jeder Edelstein kommt nur in der richtigen Fassung so richtig zur Geltung. Und ich glaube, da könnte New Work auch viel, viel helfen. Andere Themen, natürlich Digitalisierung, glaube ich, dass dieses ganze Thema Supply Chain Visibility, also ne, das ist noch zu kurz gedacht. Wir müssen da noch viel weiter denken und noch mal in uns gehen und vielleicht auch so ein bisschen an der Stelle die Logistik auch noch mal neu denken, weil das, was wir jetzt erleben, ist ja natürlich immer diese inkrementelle Verbesserung, aber im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, arbeiten wir in den gleichen Abläufen wie vor 30, 40 Jahren. Da hat sich nichts dran geändert. Und ob ich da jetzt eine Plattform habe, die es mir ermöglicht, Daten jetzt auszutauschen, ob das jetzt der große Schritt ist, das weiß ich nicht. Also ich persönlich sehe da eigentlich mehr Gefahr drin als Nutzen. Da müssen wir einfach noch ein bisschen intelligenter drüber nachdenken. Und vielleicht, um diese Top 3 irgendwie nochmal voll zu machen, haben wir natürlich aber auch das Thema New Work. Das ist natürlich etwas, was in vielen Bereichen eigentlich so immer über Büro, also das schwebt immer so über Bürojobs, aber am Ende haben wir ganz, ganz viele gewerbliche Mitarbeiter. Wir haben Fahrer, Lageristen, die wir ja auch irgendwie, sagen wir mal, in eine digitale Zukunft führen müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir dort die Möglichkeit hätten, über wirklich Hardware, über richtig coole Dinge diese Jobs besser zu machen. Weil, also mir sagte jetzt letztes Jahr bei so einer Begehung hier im Hamburger Hafen, in so einem Schuppen, auch eine Führungskraft, ne, ja, was soll ich denn sagen? Arbeit hier im Lager, im Hafen, das ist doch unsexy, hat doch keiner Bock drauf. Und dann dachte ich, ja, aber man könnte es doch machen. Man kann doch da was draus machen. Das ist doch auch hier kein Naturgesetz, dass es so doof sein muss, sondern man kann doch auch dort Arbeitsfelder neu gestalten. Man kann doch so viel Technologie benutzen, dass das auch junge Menschen anzieht, weil es einfach abwechslungsreich ist, weil es auch cool cool ist, mit Technologie zu arbeiten. Ich meine, das wissen wir ja alle. Neue Gadgets ausprobieren und irgendwie merken, dass man produktiver wird, weil man das so und so nutzt. Das ist ja das, was uns alle irgendwie an der Digitalisierung auch, sagen wir mal, glücklich macht oder motiviert. Und deswegen glaube ich schon, dass wir also in so einem Dreiklang, also New Work und damit halt so ein bisschen die Branchenkultur verändern, Digitalisierung in technischen Systemen, aber natürlich auch Digitalisierung in Hardware, eine ganze Menge in der Branche verbessern könnten. Ne? Also so, dass eigentlich alle Stakeholder da auch Spaß dran haben. So würde ich das mal sehen.
Ja, finde ich super. Das Einzige, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, neben den ganzen digitalen Krimskrams, ist das Thema so Nachhaltigkeit, wo ich mich persönlich auch für interessiere. Und insbesondere da die Schnittstellen zu dem Digitalen. Ne? Ja. Also ich glaube, wir können da richtig, richtig coole Werkzeuge nutzen aus der Digitalisierung, um einfach in der Nachhaltigkeit Bilanz der Logistik besser zu werden. Gerade auch dieses Thema Visibility, was du eben schon angeschnitten hast. Ne? Wir haben ja auch eine Kollegin bei uns am Institut, die Hanna Deborah Habich, die arbeitet an diesem Scope 3 Carbon Accounting, also im Endeffekt nachvollziehbar zu machen, wo entstehen denn die Emissionen heutzutage in der Lieferkette, was ich ein super interessantes Thema finde, um eben auch, ich meine, nur das, was ich messe, kann ich irgendwie verbessern, ne? Um dann transparent zu machen, auf welchem Wege, wo entstehen aktuell diese Emissionen und das dann vielleicht in Zukunft irgendwie mit einem spezifischeren, wenn es dann mal so einen spezifischeren Carbon-Preis auch für die Branchen dann gibt, dann sagen zu können, okay, die Logistik, die den und den Fußabdruck hat, kann ich sozusagen messbar, transparent, nachvollziehbar machen, wie du das vorhin auch bei deinem Beispiel beschrieben hast, kannst du eben nicht nur sagen, das sind die Kosten, das sind die Verspätungsraten, das sind die Ausfälle oder die kaputten Lieferungen, sondern auch, guck mal, das ist unser Fußabdruck, wir versuchen das und das und das besser zu machen. Auch da, glaube ich, ist Daten ein ganz spannendes Feld.
Zum Thema New Work gehört natürlich auch, und das ist natürlich eine Herausforderung, vor der wir stehen, diese kontinuierliche Weiterbildung. Das heißt, sich up to date zu halten, mitzubekommen, wenn irgendwelche Trends aufkommen, und damit ist ja nicht nur gemeint, da irgendwie einmal im Jahr in den Gartner Hype Cycle zu schauen, sondern sich damit inhaltlich auch so auseinanderzusetzen, als dass ich neue Technologien so weit durchdringe, dass ich verstehe, was die bei mir bewirken könnten im Umfeld, also im Unternehmen oder im Geschäftsalltag. Alltag. Wie machst du das? Wie hältst du dich neben deiner Forschungsarbeit zu relevanten Themen informiert?
Ja, also ich versuche natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch relativ breit zu lesen, sozusagen, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Ich lese verschiedene Blogs, verschiedene Medien, verschiedene YouTube-Kanäle. Zum Beispiel, was kann ich da empfehlen? Kurz gesagt, wenn ihr das schon mal von gehört habt, also ganz toller Kanal, der so Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse auf einem ganz, sag ich mal, greifbaren Level rüberbringt, auch für mich aus Feldern, wo ich gar keine Ahnung habe, das finde ich mal richtig großartig. Ansonsten, ja, Klassiker, ne? Zeitung, wenn ich Zeit habe, ich lese gerne die Zeit, den Economist, das sind so die Medien, die ich neben den trockenen akademischen Papern so konsumiere.
Ja, The Economist ist großartig, aber da sind so ab und an mal unfassbar trockene Sprüche in den Artikeln drin. Also ja. Diese, so, wo man dann das alles so durchliest, auf einmal denkt, oha, der ist gekonnt. Aber so, das, also da muss man schon so ein bisschen drauf achten. Also The Economist finde ich auch großartig.
Toller Journalismus, oder? So richtig, so total bierernst. Ich habe das auch schon des Öfteren mal gemerkt, wo man so nochmal lesen muss, hat er das wirklich da geschrieben? So ein bierernster Artikel und plötzlich so ein Spruch. Ja, finde ich auch super.
Das ist super, mag ich auch. Sag mal, wir haben ja auch unsere Reihe zwischen den Seiten. Marc und ich sprechen ja irgendwie alle paar Monate mal über coole Bücher, die uns so über den Weg gelaufen sind. Hast du irgendwie Buchempfehlungen für uns, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben oder die Bücher sollte man mal gelesen haben?
Ja, okay, also wie gesagt, ich lese gerne. Ich versuche euch mal so ein bisschen was im Kontext zu nennen, was wir heute besprochen haben. Also im Bereich meines Feldes und was ich mir auch vorstellen kann, was für euch interessant und relevant sein könnte. Das Buch heißt Super Forecasting. Das ist so der Papst der Forecasting-Literatur. Phil Tedlock heißt der und zusammen mit Dan Gardner. Ein, wie ich finde, wirklich genialer Blick, wie man möglichst präzise Aussagen über die Zukunft treffen kann. So breit und so allgemein ist sozusagen der Ansatz. Und er hat halt Jahrzehnte an diesem Bereich geforscht. Und ich finde das immer großartig, wenn so Forscher, der arbeitet Jahrzehnte an einem Feld und kondensiert dann alles, was er sozusagen gelernt hat, in ein Buch, in 300 Seiten oder so. Also ein wirklich sehr, sehr, sehr komprimiertes, kondensiertes Werk über genau dieses Thema. Anwendbar im Privaten, im Unternehmen, einfach generell, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Finde ich super wertvoll. Und dann noch ein zweites Beispiel. Ich hatte vorhin schon mal das Thema effektiver Altruismus erwähnt, also der Gedanke, okay, wie können wir eigentlich mit unseren bestehenden Ressourcen das meiste Gute tun? Und da ist eine schöne Einführung, finde ich, das heißt Doing Good Better. Ich glaube auf Deutsch Gutes Besser tun von Will McAskill. Also eine Reflexion, wie wir Gutes tun können, die mich persönlich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Teils unintuitive Erkenntnisse, und die ich finde deswegen halt umso wichtiger, weil ich da selber einfach nicht drauf gekommen wäre, so anzusetzen. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und mich auch weitergebracht, intellektuell.
Cool. Ja, vielen, vielen Dank für die Tipps, vor allen Dingen natürlich auch für deine Insights in deine Forschungsarbeit. Nun weiß ich ja damals noch aus dem Studium und ja auch von meiner eigenen Dissertationstätigkeit, man fragt ja eigentlich nicht, aber mal Hand aufs Herz, wie lange ist noch, bis die Dissertation bei dir fertig ist?
Ja, oh Mann, wenn du mich das genau jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich ja gesagt, ja, ist nicht mehr so weit. Und dann kam doch diese Haussanierung dazwischen und so ein zweites Kind. Oh Mann, ja, ganz planbar ist das, wie du selber weißt, nicht so richtig. Aber ich hoffe, toi, 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 dass ich jetzt wirklich so auf dem finalen, der finalen Gerade bin. Und bis zum Ende des Jahres muss das Ding auf jeden Fall durch sein.
Cool, da drücken wir dir die Daumen für.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Danke euch.
Ja, dann Sebastian, danke für deine Zeit. Es war wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig aufschlussreich, finde ich. Auch wenn wir aus dem Bereich Datenanalyse schon immer mal wieder was gehört haben, ist immer wieder was Neues dabei. Wie du wahrscheinlich auch vorhin gesagt hast, du fragst 5 Leute und kriegst 6 Meinungen dazu. Ich glaube, da können wir noch viele Podcast-Folgen drüber machen und haben immer noch nicht auch nur annähernd alles gehört, was es dazu zu hören gibt. Vielen Dank und an alle anderen, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss.
Tschüss.
Danke euch. Ciao.